weniger planen, mehr leben. Willkommen bei 7 Minuten mehr Zeit für mich. Ich bin Cornula Nussbaum, Coach, Spiegel-Bestseller-Autorin und die kreative Rebellin unter den Zeitmanagement-Experten.
Wie ist das bei dir? Hast du eine schlechte Führungskraft? Oder bist du vielleicht selbst eine schlechte Führungskraft? Rund 16% der Beschäftigten sind momentan mit ihrer Führungskraft voll und ganz zufrieden. Das heißt, der große Rest ist es nicht. Und nur 21% der Beschäftigten haben Vertrauen in die eigene Führungskraft. Und das weiß nicht ich, sondern das weiß mein heutiger Gast, mein Interviewgast, Spiegel-Bestseller-Autor und Führungskräftetrainer Vlad Jachtschenko. Und er weiß, was gute Führungskräfte heute ausmacht. Und er wird uns in unserem Gespräch heute verraten, wie wir alle besser führen können, sei es in einer echten Führungsposition, sei es uns selbst oder sei es alleine auch in deinem familiären Alltag. Ich freue mich riesig, Vlad, dich heute hier wieder bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Du warst schon mal vor ein paar Jahren da mit dem Thema Rhetorik, was ja definitiv auch Führung ausmacht. Und heute freue ich mich total, dass du dein Führungswissen mit uns teilen wirst. Und natürlich werden wir auch sprechen über dein brandneues Buch »Du bist der bessere Chef«, was gerade eben in die Buchhandlungen gekommen ist. Vlad, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Cordula, danke für die Einladung. Letztes Mal hat Spaß gemacht. Lass uns jetzt 1% besser machen.
Genau. Lass uns mal direkt reinspringen in dein Buch. Also ich habe ja schon schmunzeln müssen. Erste Überschrift, erstes Kapitel lautet, warum gibt es so viele schlechte Chefs? Und du sprichst über Asi-Chefs, autoritär, selbstverliebt, inkompetent. Warum glaubst du, hält sich das nach wie vor? Warum? Ich meine, es gibt Führungskräftetrainings seit Jahrzehnten. Warum sind wir offensichtlich so lernresistent? Warum machen wir es nicht besser?
Gute Frage. Ich habe mich auch damit beschäftigt. Ich hatte in der Vergangenheit ja selber Chefs, bevor ich dann selber Chef geworden bin. Einer hat nie mit mir Mitarbeitergespräche gemacht und hat mich nie gelobt. Und ich habe mich gefragt, mache ich was falsch? Was ist denn da los? Und fachlich war er ein absolutes Ass, also wirklich sehr, sehr guter Jurist. Das war bei Ernst & Young. Und ich habe mir gedacht, aber irgendwas scheint mit mir nicht zu stimmen, weil sonst würde er mir ja irgendwie Feedback geben oder mich loben. Und ein zweiter Chef, den ich hatte bei den Vereinten Nationen, der war da nicht besser, der war zwar nicht schlecht zu mir, hat aber die Frauen im Team diskriminiert und ihnen entweder gar keine oder leichte Aufgaben gegeben und auch ein paar abfällige Kommentare gemacht. Und ich habe mich gefragt, woran liegt's eigentlich? Habe dann in meinem Freundeskreis rumgefragt und festgestellt, nicht viele Leute sind zufrieden. Die einzigen, die halbwegs zufrieden sind in meinem Umfeld, sind die Lehrer. Ja, die haben natürlich gar keinen Chef, sondern können den Unterricht ganz, ganz frei machen. Aber alle, die so in DAX-Unternehmen arbeiten, in Beratung arbeiten, wo auch immer die verstreut sind, sind nicht mega zufrieden. Und du sagst es ja, also circa 20% vertrauen ihrem direkten Vorgesetzten. Und ich finde noch viel alarmierender die Zahl, 80% sind so Dienst nach Vorschrift Leute. Also die machen das Nötigste und dann Stift fallen gelassen und gehen dann nach Hause. Und um die Frage jetzt konkret zu beantworten, woran liegt's? Ich habe es rausgefunden, das große Geheimnis ist, für alle komplexen Tätigkeiten in Deutschland, Österreich, USA, Russland, Simbabwe gibt es eine Ausbildung. Ein Pilot hat eine Ausbildung, eine Krankenschwester hat eine Ausbildung, eine Richterin hat eine Ausbildung, ein Handwerker hat eine Ausbildung. Und bei Führungskräften, du hast es ja kurz angedeutet, da gibt es dann höchstens, und das ist wirklich das höchste der Gefühle, eine 2-Tages-Vertiefungsveranstaltung in Frankfurt, in einem Hotel in der Nähe des Bahnhofs, wo dann plötzlich 15 Führungskräfte zusammenkommen, viel Geld zahlen. Meistens kosten die Führungskräftetagung für 2 Tage dann 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Und dann geht man raus mit so einem Skript, vielleicht auch mit einem Online-Kurs. Ja, und dann macht man Dinge genauso wie vorher, weil die 2 Tage natürlich nicht ausreichend sind. Also genauso wäre es ja, wenn wir sagen würden, okay, du möchtest jetzt Strafrichterin werden, Cordula, machen wir für dich mal so einen 2-Tages-Crashkurs im Strafgesetzbuch, kriegst schon hin. Und ich glaube, jeder Zuhörer wird sagen, wahrscheinlich sind da mehr Sachen zu lernen als in so einer 2-Tages-Veranstaltung mit 20 Leuten und einem Trainer nötig sind. Und wir alle wissen, führen ist komplex. Aber gleichzeitig gibt es diesen Systemfehler, dass es für Führungskräfte nur so 2-3 Tagesveranstaltungen gibt. Und das ist eine etwas längere Antwort auf die sehr wichtige Frage, what's going on? Warum gibt es so viele Assi-Chefs?
Ja, das heißt, bevor wir gleich wieder aufs Buch zurückkommen, bedeutet ja, es müsste in den Unternehmen auch so ein Umdenken stattfinden, dass wirklich Coaching-Maßnahmen, Masterclasses, auch du hast ja einen sehr langlaufenden Online-Kurs, wo du, glaube ich, zweimal die Woche dich mit Führungskräften triffst und die wirklich massiv durch die einzelnen Themen begleitest. Das wäre eigentlich das, was in den Unternehmen massiv auch gefördert werden müsste, um diese ja, nicht nur Skills zu vermitteln, sondern auch das zu verinnerlichen, diese Kultur zu entwickeln.
Ja, genau. Und das muss ja gar nicht bei mir sein. Einige Leute finden mich unsympathisch oder zu alt oder zu jung. Aber die grundsätzliche systematische Idee wäre, ähnlich wie in meinem Fitnessstudio, wo wir so eine Karte haben, Monatsbeitrag zahlen. Und wir wissen alle, wenn wir einmal in der Woche hingehen, dann ist es schon okay. Also dann sind wir natürlich nicht Arnold und auch nicht Pamela Reif oder wie die ganzen Stars der Fitnessszene heißen und hießen. Aber wir wissen, wir sind dann zumindest so halbwegs fit, wenn wir für 30, 40, 50 Minuten ins Fitnessstudio gehen. Und weil eben das Thema Führen so komplex ist, also es gibt ja alles, was man als Führungskraft machen müsste. Man muss Konflikte schlichten, man muss Mitarbeiter motivieren, man muss Prozesse aufsetzen, mit wichtigen Kunden sprechen, möglicherweise auch etwas verkaufen und dann idealerweise noch 1-zu-1-Gespräche führen und empathisch und natürlich sympathisch den Mitarbeitern begegnen. Und das ist nicht mal eine komplette Aufzählung. Da wird, glaube ich, klar, bisher ist dieses Thema Führen sehr stiefmütterlich behandelt worden. Und die Idee auch mit meinem Buch, Du bist der bessere Chef, das ist natürlich auch ein leicht provokanter Titel. Du bist der bessere Chef. Eigentlich könntest du der bessere Chef sein, wenn du dich regelmäßig mit Führungstechniken der Leader beschäftigst, die viel besser sind als du und ich, Cordula. Leute wie Richard Branson, Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg von Facebook oder Elon Musk von Tesla, weil die haben wahrscheinlich ein paar Punkte, die wir noch nicht haben. Und deswegen auch das Buch über die ganz großen Lieder.
Ja, jetzt bist du schon direkt reingesprungen und das war auch tatsächlich das, was mich von Anfang an am meisten begeistert hat. Also ich habe das Buch jetzt im Vorfeld bekommen, die Fahne bekommen, dass ich schon mal lesen kann, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch. Was mich so begeistert hat, weil wir neigen ja dann gerne schnell dazu zu sagen, ja, noch ein Führungsratgeber. Ja, noch mal alles irgendwie von links auf rechts gebügelt. Und wir fühlen uns ja teilweise wirklich übersättigt. Und was ich immer total mega finde, ist Lernen von Menschen, die, egal ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber bewiesen haben, sie können führen. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch an mein erstes Seminar, du hast es gerade angesprochen, diese 2-Tages-Seminare. Ich als junge Führungskraft, wie ich ganz frisch mein Unternehmen gegründet hatte, habe ich ein 2-Tages-Seminar belegt bei einer großen Akademie. Und der Trainer hat uns viel, viel, viel beigebracht. Und irgendwann mal frage ich ihn so, ja, und wie viele Leute führst du eigentlich? Und er, keine. Ja, ich bin so eine One-Man-Show und ab da war das, sorry, für mich gegessen. Ja, weil ich sage, wie will ich von jemandem lernen, der kann aus Lehrbüchern sich viel Wissen draufpacken, aber ich finde, richtig gut lernen können wir von Praktikern. Und du hast es gerade schon angerissen, du hast da großartige Menschen drin, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Steve Jobs, Donald Trump auch, ja, Schlagwort die perfekte Selbstinszenierung, Reinhold Wirth. Und was mich dann immer beschäftigt und vielleicht auch euch, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört, was können wir von diesen Menschen lernen? Und vor allem, ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Du sagst ja auch, wir sollen nicht eins zu eins übernehmen, wie die es machen, sondern die haben natürlich auch Schattenseiten. Das heißt, vielleicht kannst du ganz kurz mal erläutern, was können wir prinzipiell lernen von Vorbildern oder auch von einzelnen Leuten, die du genannt hast? Und wo siehst du aber auch so die Gefahr, wenn wir jetzt es lesen und sagen, genial, ich werde der nächste Richard Branson?
Yes. Also der Grundgedanke war Modeling of Excellence. Kennt man ja vielleicht auch NLP. Wie machen es eigentlich die besten Leute? Und wir wissen ja auch, es gibt keine perfekten Menschen. Und zum Beispiel Elon Musk, wenn wir uns den als Unternehmer angucken, oder Steve Jobs, wenn wir uns den als Unternehmer und Führungskraft angucken, wir alle müssen anerkennen, egal ob wir jetzt Tesla-Fans sind oder iPhone-Jünger sind, die Menschen haben einfach eine Generation geprägt und die Wirtschaft verändert. Und genau darum geht es. Also dass ich mir das Beste von ihnen rausnehme als Führungskraft, gleichzeitig aber auch auf die Schattenseiten hinweise. Beispielsweise wissen wir ja bei Steve Jobs, also er war unglaublich kreativ und hatte auch, als er dann von Apple, von seiner eigenen Company gefeuert wurde und dann ein paar Jahre später zurückkam, hat er diese Strategie, dass ein Unternehmen nicht 20.000 Produkte braucht, sondern hat eine ganz berühmte Matrix, 2x2 Matrix aufgeschrieben. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, aber er hat gesagt, wir machen nichts außer 4 Produkte. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Führungskräfte, egal auf welcher Ebene sie sich befinden, Abteilungsleiter, Clusterleiter, Regionalleiter, bei uns ist, und das Wort habe ich bei dir im Buch gelernt, ganz viel auf diesem mentalen Schreibtisch drauf. Wenn wir aber als Führungskräfte die Entscheidung treffen und sagen, ich will mich nur mit 4 Dingen beschäftigen. Und mein Team soll auch nur an 4 Dingen arbeiten. Und dann gibt es vielleicht noch so einen Freitag, da wird dann alles Mögliche gemacht, so die Random Show, was so anfällt. Aber wir konzentrieren uns auf 4 Produkte. Und das könnten bei dir ja auch 2 oder 3 sein. Dann ist es eine geniale Idee, die man leicht von Steve Jobs lernen kann und die wir auch sofort umsetzen können. Und wenn wir jetzt an Apple-Produkte denken, klar gibt es jetzt mittlerweile super viel, aber gerade in der Anfangszeit, irgendwann war da das der iPod, das Paradeprodukt. Irgendwann war es das iPhone, irgendwann war es das Tablet und natürlich gibt es ganz viele Accessoires, aber Apple macht jetzt nicht Liegestühle und Apple macht jetzt auch nicht das neue Auto. Versuchen sich so ein bisschen an der künstlichen Intelligenz, was gerade Stand 2025 nicht ganz so gut funktioniert. Aber grundsätzlich dieser Gedanke, als Steve Jobs deines Unternehmens auf maximal 4 Produkte oder Kernaufgaben fokussieren, alles andere wegschmeißen. Und die Schattenseite bei Steve Jobs, er hatte natürlich manchmal eine sehr respektlose Sprache seinen Mitarbeitern gegenüber. Also wenn du dann als Designer, als Marketer mit einer Idee gekommen bist, in so ein 1:1 oder ins Meeting, dann hat er manchmal gesagt, what a shitty idea. This is absolute crap. Also er hat dann wirklich so unschöne Ausdrücke benutzt und wir sagen ja, oder das ist auch meine Philosophie ist, wir sollten nicht nur effektiv führen, sondern auch sympathisch. Das heißt also, ich kann ja hart in der Sache kommunizieren und sagen, mir gefällt dieses Produkt oder diese Farbe nicht, aber das kann ich ja auf eine nette Art und Weise sagen und nicht, du bist ein Idiot, du bist bescheuert, warum habe ich dich eingestellt, soll Leute wie dich sollte ich sofort feuern. Bis morgen 12 habe ich das Ganze. Und das ist sozusagen die Schattenseite von Steve, aber nochmal, kein Mensch ist perfekt, du hast deine Makel, ich habe meine Makel und die Idee ist, wir nehmen mal die 12 großen Leute. Steve Jobs war das Beispiel Nummer 1. Dann gibt es Reinhold Wirth. Auch so ein bisschen Provokation mag ich immer. Deswegen habe ich sogar den Donald Trump mit reingenommen. Da bin ich ganz gespannt, wie die Presse darauf reagieren wird. Aber was er zum Beispiel als Führungskraft sehr gut macht, er macht super viele Dinge falsch. Vielleicht 80%, 90%. Aber die Selbstinszenierung, das Selbstmarketing, also da kann jede Führungskraft was mitnehmen. Also wie schafft er es, über sich so zu reden, dass die Mehrheit der Amerikaner sagen, den wähle ich. Und das ist ja nichts anderes als Selbstmarketing. Deswegen werden sich sicherlich viele Leute bei Amazon aufregen, warum habe ich den Donald in meine Top 12 gebracht. Aber eine Sache kann er exzellent und das ist das Thema Selbstmarketing als Führungskraft.
Ja, definitiv. Bei mir jetzt im Podcast, in meiner Community sind ja ganz viele kreative Chaoten. Ja, also Menschen sehr flexibel, sehr spontan, sehr ideenreich, auch empathisch. Deswegen so wichtig, was du jetzt eben auch gerade gesagt hast, die Schattenseite von Steve Jobs. Wenn ich jetzt mal eher so bei meinen Ego-Ideenreichs bleibe, Und ich höre das, beschränke dich auf 4 Produkte, 4 Dienstleistungen. Da sagen ja die meisten kreativen Chaoten, da kriege ich FOMO. Ja, habe ja so viele Ideen. Ich will ja so wahnsinnig viel machen. Und darum liebe ich es dann auch immer, wenn wir so Role Models haben, wie zum Beispiel Richard Branson. Also für mich ist Richard Branson definitiv ein Vorbild. Das ist für mich ein kreativer Chaot. Das ist ein total bunter Vogel. Der hat wahnsinnig viele Ideen. Und er hat auch selber mal über sich gesagt, dass er auch nur so gut sein kann, weil er halt auch systematische Menschen in seinem Umfeld hat, die seine Ideen dann umsetzen, auf den Weg bringen, auch wirklich lange vorhalten. Vielleicht magst du auch an der Stelle mit uns deine Impulse teilen zu Richard Branson. Inwiefern ist er für dich jetzt auch so ein Role Model gewesen? Warum hat er es ins Buch geschafft? Und gerne auch die Schattenseite.
Yes, also Richard ist natürlich ein Phänomen. Wie viele hunderte Unternehmen, Virgin Atlantic, Virgin Everything, Virgin Music. Das ist natürlich typischer kreativer Chaot. Also dieser Begriff passt auch. Und wahrscheinlich, wenn du könntest, würde ich dir auch empfehlen, mal eine Interviewanfrage rauszusenden, weil ich glaube, zu deinem Thema kreative Chaoten würde er perfekt passen. Und was seine große Stärke ist, also man kann sich mal den Spaß machen, habe ich natürlich gemacht im Vorfeld und ein paar Interviews von ihm auf YouTube angucken. Von ihm gibt es ja viel. Ich habe das Gefühl, dass jedes zehnte Wort, was er sagt, ist People. I talk to people. I like people. People organize. People do. People delegate. Das heißt, er ist wirklich menschenverliebt. Und das müsste, und das ist eine große Stärke, müsste idealerweise eine sehr gute Führungskraft sein. Also wenn du eher der Prozesse-Systeme-Mensch bist, dann bist du lieber als Fachexperte besser aufgehoben. Weil du aber die ganze Zeit mit Menschen zu tun hast, Aufgaben, delegierst, Mitarbeiter motivierst, auch durch crazy Aktionen, wenn er sich beispielsweise als Stewardess verkleidet hatte, roten Lippenstift drauf getan hat und in seinem eigenen Flugzeug dann Getränke serviert hat als der große CEO. Das machen nicht viele, aber das macht er, weil er die Menschen liebt und auch ein toller, toller Entertainer ist. Das ist sozusagen das, was sein großer Vorteil ist. Der Nachteil ist, natürlich gibt es auch Menschen, also wenn man es mit Spaß übertreibt, die dann sagen, boah, also das geht mir jetzt aber auf den Sack. Der Chef muss ja immer einen Witz machen und immer müssen wir lachen. Und das ist natürlich dann für uns anstrengend. Also letztlich gilt das, was Paracelsus über Medizin vor tausenden von Jahren gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Richard ist super, Richard ist kreativ, Richard ist ein Chaot, aber für einen ganz normalen deutschen Durchschnittsarbeitnehmer, ich würde mal bezweifeln, ob Richard so groß geworden wäre, gerade in Deutschland. Und da würde ich sagen, okay, ich lasse mich inspirieren und versuche mal am Tag, nicht pro Stunde, nicht pro Minute, am Tag so eine Aktion, so einen Joke, so einen humorvollen Satz fallen zu lassen. Das ist, glaube ich, eine für Deutschland gute adaptierte Spaßquote. Aber ich würde es nicht übertreiben, weil ich glaube, in Deutschland wäre er leider nicht so weit gekommen, auch wenn er mega sympathisch wäre. Und was wir von ihm auch lernen können, kleiner Bonus ist, er war und ist Legastheniker. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht so richtig schreiben und lesen. Und trotzdem ist er Multimilliardär. Das heißt, lasst uns nicht solche Ausreden haben, ja, ich bin aber Ausländer, aber ich bin eine Frau, aber ich bin ein alter Mann und ich bin der und das und die, sondern dass wir einfach die Stärken, die wir haben, einsetzen, so wie Richard, Kreativität, kreativer Chaot. Und das, was wir nicht können, zum Beispiel Buchhaltung, ja, dafür hat Richard natürlich Buchhalter und delegiert alle Sachen, die er selber nicht kann.
Ganz genau, ja, du sprichst mir aus der Seele. Ja, das ist oft so, dass wir denken, ich muss alles selber machen. Ja, oder auch so, das ist ja ein unmöglicher Job, das kann ich ja niemandem zumuten. Nein, es gibt da draußen Menschen, die genau Präferenzen, Talente für diese Themen haben. Und das macht dann Erfolg aus. Ja, und auch Spaß, gemeinsam hier Dinge voranzubringen und nicht zu denken, kann ich nicht, will ich nicht, machen wir gar nicht. Ja. Also, ich mag dein Buch. Ich habe es hier auf dem Bildschirm gerade offen, wenn ihr euch wundert, dass ich immer so ein bisschen hier zur Seite schaue. Lest es euch durch. Es ist so inspirierend, von diesen verschiedenen Menschen, die du hier vorstellst, zu lernen, zu sehen, was kann ich lernen, aber auch die Schattenseiten finde ich, wie gesagt, immer super, super wichtig. Was ich jetzt noch schön finde, du schilderst ja nicht nur, was diese 12 Personen machen in ihrer Führung, wie sie führen, sondern du hast auch noch 21 Führungstools subsumiert, die uns allen weiterhelfen. 21 Führungstools genialer Führungskräfte. Was sind da draus deine drei Lieblingstools?
Sehr gute Frage, da muss ich natürlich gleich 18 rausschmeißen. Das erste ist das Thema Intuition. Also es gibt ein paar Führungskräfte, die sagen, klar muss man clever sein, man muss Entscheidungen abwägen, Pro-Kontra-Listen machen. Aber gerade wenn man neue Ideen vorgestellt bekommt, wenn du so ein Investor bist, dann solltest du dich fragen, wie ist da mein Bauchgefühl? Und gerade wenn wir schon Führungskräfte sind, haben wir ja schon eine gewisse Erfahrung und auch einen gewissen Schatz. Und beispielsweise hatte ich auch vor kurzem so eine Situation, da habe ich aus meinem eigenen Buch gelernt, wo ich selber nochmal gesagt habe, okay, also die Argumente sprechen dafür, diese Kooperation zu machen. Aber irgendwie sagt mir meine Intuition, ich finde den Typen unsympathisch. Und früher, also vor dem Buch, man verändert, das weißt du ja selber, du hast ja über 20 Bücher geschrieben, man verändert sich natürlich mit seinem eigenen Buch, lernt dazu gerade beim Schreiben. Und ich habe dann nach diesem Buch habe ich mir gedacht, ich höre mehr auf meine Intuition. Also es war jetzt nicht so der Mega-Blockbuster-Super-Deal, es war aber eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Und aufgrund dieser Intuition, ich finde den Typen unsympathisch, also nicht das Offer, das Angebot, nicht den Share, nicht die Möglichkeit, sondern einfach nur dieses persönliche, spezifische Gefühl, das ist etwas, wo ich denke, nee, also da mache ich nicht mit. Und wahrscheinlich vor dem Buch hätte ich zugestimmt, weil es klingt vernünftig. Und nach dem Buch, nach der Lektüre und des eigenen Buches würde ich das nicht mehr machen. Das Zweite, ich glaube, dass die Innovationsfreude, also egal was wir tun, das spricht ja auch für deine kreative Chaoten, ich mag das auch immer, weil so viele Dinge, die wir machen, sind einfach nur Copy-Paste von gestern, Copy-Paste von vorletzter Woche, Copy-Paste von vorletzten Jahr. Dieser Autopilot ist das, was uns eigentlich stört, uns weiterzuentwickeln. Und wenn wir eine Sache haben, wir könnten uns ja regelmäßig so einen Innovationstag einführen. Und zwar, man sagt als Führungskraft, aber auch als Angestellter, dass man sagt, okay, also jeden ersten Tag im Monat mache ich so einen kleinen Innovationstag. Ich hinterfrage mal mein Produkt, meine Mitarbeiter, meine Kunden, irgendwas. Und das ist dann etwas, wo ich sage, das kann man jeden Monat einmal machen und bei jedem Ding kann man 1% verbessern oder 5% verbessern. Und da zeigen uns viele Führungskräfte wie beispielsweise Dyson mit dem innovativen Staubsauger einfach weiter tüfteln, ein Produkt herstellen, woran er geglaubt hat und anschließend dann trotzdem super, super gut vorangehen. Und das Dritte, und das ist auch zum Ende etwas Motivierendes, wenn man die Geschichte von Malala kennt, auch die Nobelpreisträgerin, die ihr für ihr Prinzip sehr viel riskiert hat. Also sie hat sich dafür eingesetzt, dass Mädchen in Afghanistan zur Schule gehen dürfen, was mittlerweile leider wieder zurückgespult wurde, die dann angeschossen wurde, lebensgefährlich verletzt wurde und trotzdem weitergemacht hat. Das ist auch etwas, wo ich so leichtes Kribbeln bekomme. Also wo ich denke, also das ist für mich so ein tolles Vorbild, wo ich sage, dass man für die Prinzipien einsteht. Ich bin ganz ehrlich, ich würde nicht mein Leben für Prinzipien riskieren. Also ich würde jetzt nicht in einem gefährlichen Land wie Afghanistan dann plötzlich genau das Gegenteil der herrschenden Kraft und Macht und fast schon Terrororganisation sagen. Aber wir dürfen ruhig mal etwas mutiger zu unseren Prinzipien stehen. Beispiel, wenn wir jemanden in einen Podcast einladen, der eine umstrittene Persönlichkeit ist und es dann viel Shitstorm gibt, dann als Host nicht sagen, oh, ich lösche die Folge, weil ich habe ja viel Kritik dafür bekommen, sondern aus Prinzip zu sagen, ich habe Gründe gehabt, diese Person einzuladen und deswegen bleibt das Interview auch da. Und diese kleinen Momente des Mutes und der eigenen Prinzipientreue, egal ob wir jetzt Malala als Beispiel nehmen oder jemanden wie Cain Fazier oder man kann ja alle Menschen, Nelson Mandela, die für ihre Grundprinzipien eingestanden sind, das ist immer etwas, was mich auch gleichzeitig motiviert und wo ich sage, ja, ich will kein Wurm sein, der sich dann verkriecht, sondern ich habe meine Prinzipien, ich riskiere nicht mein Leben, aber ich riskiere einiges, um dafür einzustehen, woran ich glaube.
Ja, also Intuition, Innovation, einstehen für das, wofür ich brenne, wovon ich überzeugt bin. sind ja schon auch Sachen, was so kreativ-chaotische Menschen von der Natur her mitbringen. Ja, wir sind oft die Innovativen, wir sind die Hinterfrager, wir sind auch die, die gerne dafür kämpfen. Nehmt es vom Vlad wirklich als Rückenstärkung, da eure Talente, eure Facetten nochmal zu polieren. Und genau, wir brauchen solche Menschen, nicht nur um Unternehmen voranzubringen, sondern ich finde auch, um unsere Gesellschaft wachsen zu können, zusammenwachsen zu können, einfach, ja, wenn man es jetzt sehr großphilosophisch ausdrückt, die Welt zum besseren Ort zu machen. Das sind alles Themen, da wo wir Chef, Chefin im eigenen Leben sein können, jenseits von irgendwelchen Business-Ideen. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ja. Abschließende Frage. Du schreibst so schön, deine Mission sei es, 1 Million Führungskräfte besser zu machen. Wenn du dir vorstellst, Vlad, dass wir uns in 10 Jahren wieder treffen, wieder ein Gespräch führen, was wünschst du dir? Wie schauen dann Führungskulturen aus? Wie schauen dann die Zahlen, die wir eingangs genannt haben, tatsächlich aus?
Ja, hoffentlich ein bisschen besser, dass ich da meinen kleinen Beitrag dazu machen kann. Das mit der 1 Million, das nehme ich aber tatsächlich ernst. Also beispielsweise die Buchleser sind mittlerweile über 250.000. Die zähle ich natürlich dazu. Also alle Leute, die ein Buch kaufen, habe ich ja irgendwie zumindest 1% hoffentlich mit den Inhalten inspiriert. Und in 10 Jahren, ich weiß natürlich nicht, wie es genau aussieht. Die KI wird ja die Arbeit, das ist ja ein anderes Gespräch und ein anderes Interview, die Arbeit extrem revolutionieren. Sie wird jedes Jahr gefühlt zehnmal schlauer. Ich denke aber, dass es weiterhin auch Führungskräfte geben muss, dass die Aufgaben sich aber mehr ins Richtung Coaching verschieben als jetzt Prozess und System. Management wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich bin auch so ein Typ, Stichwort kreativer Chaot, da würde ich mich tatsächlich dazu zählen, dass ich auch kein Thema für Ewigkeiten machen möchte. Also mein grober Plan ist, wenn ich dann 10 Jahre mich mit diesem Thema befasst habe, bin ich gespannt, wohin es mich dann führt. Ich habe jetzt 10 Jahre das Thema Rhetorik und Argumentation gemacht, 10 Jahre das Thema Führen und mal gucken, was im Jahr 2035 passiert. Let's find out. Wir laden uns gegenseitig wieder zum Interview ein und dann gibt es ein Update.
So machen wir das. Vlad, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier Rede und Antwort gestanden bist. Ich kann euch wirklich nur sein neues Buch, Du bist der bessere Chef, warm ans Herz legen. Viele inspirierende Geschichten von bekannten Führungskräften, die Toolbox. Auch ich habe wieder was draus rausgenommen. Man nimmt immer was mit. Den Link zu Amazon packe ich euch auch in die Shownotes rein. Link zu Vlad, seiner Website, packe ich euch auch mit rein. Vielen herzlichen Dank, wie gesagt, Vlad. Und jetzt liegt es an euch. Setzt es um. Überleg heute schon mal, wo kannst du ein Ticken weit eine bessere Führungskraft sein für dich selbst? Ja, wo möchtest du dich heute ein bisschen besser führen? Wo möchtest du heute anders mit den Menschen in deinem Umfeld umgehen? Tut es und bleib gesund. Vielen Dank, Vlad, dass du da warst.
Bis bald.
Bis dann.
Vielen Dank, dass du dir diese Minuten für dich genommen hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie likest, kommentierst oder teilst mit Menschen, die auch mehr Zeit für sich brauchen. Und wenn du Lust hast, noch tiefer einzutauchen, auf kreative-chaoten.com findest du meine Coachings, Online-Kurse und viele Ideen mehr für mehr Leichtigkeit im Alltag. Bis zur nächsten Episode und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach's auf deine Art.